Lasst uns zum Anfang gerade auf Gottes Wort hören, das ist Epheser 2, 1 bis 10. Sonst darfst du einfach weiterklicken. Genau, der Paulus schreibt und gemeint in Ephesus: Auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist das Wort vom lebendigen Gott. Im Januar haben wir im Gundeli eine Reihe angefangen zum Epheserbrief. Und für den Kanzeltausch heute habe ich eine Predigt ausgewählt, wo ich dort zum Epheser 2, also zumindest zu den ersten 10 Versen, gehalten habe. Aber trotzdem, Epheser 2 ist ja nicht der Anfang vom Brief. Im Epheser 1, um das ganz kurz mal zusammenzufassen, dort fängt ja der Paulus mit einem riesigen Lob an über Gottes unübertreffliche Liebe, seine Gnade, die Rettung durch Christus und der Heilige Geist für uns. Der Paulus priest die unvorstellbare Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn über die ganze Welt erhöht hat, über den ganzen Kosmos. Er ist das Haupt und wir sind sie lieb. Seine Glieder. Und so kommt er jetzt auf uns, auf sein Lieb zu sprechen. Und genau dort fängt das Kapitel 2 vom Epheserbrief an. Auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden und so weiter und so fort. Der Paulus redet hier von einem geistlich-seelischen Tod, der innerliche Tod. Für den körperlichen Tod werden wir ja nicht einzeln beschuldigt. Wir haben da geerbt aus der Sünde vom Adam. Wir sind sozusagen von Natur aus dort hineingeboren. Und der körperliche Tod ist dann auch aus biblischer Sicht nicht die ultimative Katastrophe, nicht gleich drastisch, weil er ist auch nicht das Ende. Gott wird die Toten auferwecken. Oh ja, Gott hat Jesus schon auferweckt. Und somit die körperliche Auferstehung sozusagen eingeläutet. Der Petrus und Johannes predigen im Tempel die Auferstehung der Toten in Jesus Christus. Eine neue Ära hat angefangen, heisst es in der Apostelgeschichte 4, Vers 1. Also zur kompletten Erlösung gehört noch mehr, nämlich das Lebendigmachen von der Seele, was der Paulus da anspricht. Das Heilen vom Inneren. Darum spricht Gott im Prophet Hesekiel auch vom neuen Herz. Und anders als beim Körper sind wir Menschen am Todsein von unserer eigenen Seele aktiv mit beteiligt. Nicht ausschließlich, aber auch. Denn der Paulus schreibt, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und der Paulus führt jetzt weiter aus, wie wir Menschen allgemein in diesen Übertretungen und Sünden das Leben führen. Und das klingt auf eine Art sehr negativ und deprimierend. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, wieso lese ich die negativen Verse hier vor am Anfang. Also die negativ klingenden, die deprimierenden. Aber es gibt einen unglaublich wichtigen Einblick dafür, wie das Leben funktioniert. Und zwar nicht nur im Bösen, nicht nur im Negativen, sondern analog, im Gegensatz dazu auch im Guten, im Leben mit Gott. Also lasst uns diese Sätze jetzt gerade auch mit im Hinblick darauf hören. Er fährt jetzt fort. In denen, also die Übertretungen und Sünde, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und mit dem Fürst ist natürlich der Teufel gemeint. Eine Macht, persönlich, geistlich und viel subtiler und realer als einfach schlechte Sachen und schlechte Handlungen. An dieser Stelle wird auch ersichtlich, dass der Satan seine Machtstellung auch nach seiner Rebellion gegen Gott nicht vollständig verloren hat. Okay, das wissen wir auch, wenn wir jetzt die Nachrichten angeschaut haben, aber der Paulus tut es jetzt trotzdem so nochmal auch theologisch deuten. Und gleichzeitig heisst es aber auch, dass er in den Menschen vom Ungehorsam wirkt. Also sie werden nicht gewaltsam in den Dienst vom Bösen gezwungen, sondern dazu verleitet. Der Mensch tut eigentlich nichts Böses, weil er das Böse will. Das zeigt man manchmal so in so Cartoons, einfach so der böse Mensch. Aber eigentlich will der Mensch immer etwas Gutes für sich erreichen. Das kann natürlich auch etwas sehr egoistisch sein und sehr schädlich für andere. Aber es ist primär ein Gut, das er probiert zu erreichen. Und häufig wird eingezogen, unbewusst, in das Wirkungsverhältnis mit dem Bösen. Dafür muss man auch nicht hochgradig dämonisiert sein. Es gibt natürlich einen ganz unterschiedlichen Grad von sehr lose in das Wirkungsverhältnis mit dem Bösen aktiv sein, bis zu hochgradig davon kontrolliert werden. Und analog dazu steht jetzt aber auch im Gegensatz natürlich das Wirkungsverhältnis zwischen Gott und uns. Gott will durch seinen Geist in und durch uns wirken. Das gleiche Verb wird natürlich auch umgekehrt, also für Gottes Wirken in und an und durch uns benutzt. Doch es ist nicht nur die geistliche Wirklichkeit, die Paulus da anspricht, die Menschen in Sünde führt, so wie der Jakobus in seinem Brief ausdrücklich schreibt, dass jeder von seiner eigenen Begierde versucht wird, so macht das auch der Paulus da im nächsten Vers deutlich. Unter ihnen, also da meint er jetzt die Söhne vom Ungehorsam, also die ungläubigen, ungehorsamen Menschen gegenüber Gottes Wille, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Okay, das sind deftige Worte und ich probiere sie jetzt mal zu erklären oder zu deuten. Ich hole ein bisschen aus. Wir Menschen sind im Vergleich zu den Tieren Wesen, die mit Verstand begabt sind. Und ich auch sagen, mit Sinn, Vernunft. Im Vergleich zu den Engeln, die das auch haben, sind wir aber gleich wie die Tiere mit einem materiellen Körper, so wie wir ihn halt haben, begabt. Wir Menschen sind sozusagen aus Himmel und Erde, wie eine kleine Welt schon. Aus der Erde geschaffen und Gott haucht seinen Geist. Noch nicht, kommt noch. Und das bedeutet, dass wir in unserer Geschöpflichkeit, ähnlich wie dir, körperliche Bedürfnisse haben, Instinkt und Trieb haben. Und wir wissen aber auch, und das wissen auch Menschen, die nicht unbedingt an Gott glauben, dass wir die nicht kopflos ausleben sollen, ohne unseren Verstand ausleben. Weil wir ja wissen, sonst wird keine menschliche Zivilisation gut funktionieren. Und der Verstand, der Sinn, ist mehr als einfach nur das Denken. Damit meine ich nicht nur einfach unsere Rationalität. Damit meine ich auch die Fähigkeit, mit Gott Kontakt zu haben. Spiritualität würde man das nennen. Zu dieser Art von Sinn kommt dazu, dass Gott sich jetzt offenbart hat und uns gezeigt hat, was gut und recht ist und dann ultimativ in Jesus Christus selber, seinem ewigen Sohn. Lesen wir also genau, was der Paulus hier schreibt. Nicht die Begierde von unserem Fleisch ist das Problem. Also nicht Trieb und Instinkt von unserem Geschaffensein als irdisches Wesen, also nicht Leidenschaften an und für sich, sondern das Ungenügende, Ausüben davon, dass wir im Willen und den Gedanken, die unser irdisches Wesen prägen, entgegen im Willen von Gott dort nachgeben und ihnen folgt. Das ist das eigentliche Problem. Dass wir Hunger haben, ist nicht wirklich das Problem. Aber dass wir uns überessen und kein Maß haben im Hunger, das ist ein Problem. Und das Gleiche ist mit dem Sexualtrieb und allen anderen Trieben und Instinkten, die wir haben, auch Angst. Viele Leidenschaften gehören einfach zu unserer Natur. Eben wie die Angst, Sexualtrieb, der Hunger und so weiter und so fort. Aber sie sollen unsere Natur nicht völlig bestimmen und ausmachen. Wir sind nämlich keine reinen Tiere. Und der Ausdruck von Natur, Kinder des Zorns, das ist wahrscheinlich der deftigste Ausdruck an diesem Satz hier, heisst, dass wir in einem sündigen Umstand geboren worden sind, wo uns von Adam her alle beeinträchtigt. Unsere Natur ist sozusagen verletzt, verwundet und sie muss geheilt werden. Und ohne Gottes gnädige Hilfe ist der Mensch seinen Leidenschaften praktisch ausgeliefert, wie ein unverständiges Tier. Und das ist unglaublich schwierig, dem zu widerstehen. Es sind also zwei Faktoren, die zur Sünde führen. Einerseits der Geist, die geistliche Macht vom Bösen, und andererseits das falsche Erfüllen von unseren natürlichen Bedürfnissen und Leidenschaften. Man kann es ja auch Sehnsucht, Wunsch oder auch Begierde nennen. Und daher steht genau als Lösung dafür Gottes Heil. Nicht, weil Gott darauf reagiert hat, so, oh Mist, das habe ich das vergessen, dass das auch noch ein Problem sein könnte. Nicht so. Nein, es war von Anfang an seine Absicht mit dem Mensch, dass wir in ein Wirkungsverhältnis kommen mit ihm, im herrlichen Gott. Und er dadurch die ganze Schöpfung mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Und jetzt, wir können hier dazu, um das uns irgendwie zu verbildlichen, so eine grobe Hierarchie vor Augen führen. Eine Hierarchie vom Sein, könnte man sagen. Jetzt ist die nächste Folie dran. Gott, der natürlich als das ultimative Wesen, das Wesen selber ist, sein selber ist, wo alles geschaffen hat, aus dem alles kommt. Und dann, wenn wir so wenn hierarchisch ein bisschen runtergehen, die Engel, die auch vernunftbegabt sind, auch den Sinn haben, auch einen freien Willen haben, wie wir Menschen, aber nicht in dem Sinn ein Körper wie wir. Und dann haben wir Menschen, die eben so die Mittelstellung, die Scharnierstellung haben zwischen Himmel und Erde und dann alle anderen Wesen, mit Tier, Pflanzen und dann tote Materie wie Gestein oder Erde, was auch immer. Das hat Gott auch alles gemacht. Das darf man nicht einfach so abtun, als ob das wertlos wäre. Nein, nein. Und es gibt eben irgendwie auch eine logische Hierarchie. Ich will jetzt nicht zu weit vom Text abschweifen, aber es ist für mich noch erhellend zu bemerken oder zu bedenken, dass der Mensch als Bild von Gott in einer Vermittlerrolle zwischen Gott und der Welt steht. Gott will durch den Mensch die Welt mit Herrlichkeit füllen. Der Mensch ist dafür besonders hochgradig empfänglich gemacht worden für Gottes Wirksamkeit. Und zwar, damit meine ich jetzt wirklich seine höchst persönliche Wirksamkeit, sein Geist. Und das ist vielleicht ein bisschen überraschend für mich einmal gesehen, wenn ich das so bedenkt habe. Nicht nur der Mensch ist empfänglich, auch alle anderen sind empfänglich dafür. Alle anderen Wesen und Sachen sind empfänglich dafür. Natürlich im geringeren Maß. Denken wir ans, jetzt gehe ich mal von ganz unten, denken wir ans Gewand von Jesus. Oder von Paulus, die toten Knochen vom Prophet Elisa. Tote Materie, wo Gottes Herrlichkeit drinnen ist gesehen, wo Menschen dadurch geheilt worden sind, nur weil sie es angelangt haben. Weil sie in Berührung gekommen sind damit. Denken wir an Tier, den Fisch vom Jona, den Esel vom Bileam, das sind natürlich ein bisschen die lustigen Geschichten in der Bibel. Aber auch andere Tiere in der Bibel. Oder das Leuchten, der Körper von Mose, das Leuchten vom Gesicht von Mose, sogar seine Materie war empfänglich für Gottes Herrlichkeit. Die sogenannte Verklärung von Jesus, dasselbe. Kurzes Wort noch zu den Engeln. Die sind immer so ein bisschen unterbelichtet in meinem Glaubensleben einmal gesehen. Ganz bekannter Satz vom Hebräerbrief. Sie sind ausgesandet zum Dienst für uns Menschen. Und darum auch Pfeil, auch Gott hat Engel auch häufig oder eigentlich fast immer zum Dienst ausgeschickt, für uns, an uns zu wirken, mit uns zu wirken. Aber der Mensch, und darauf fokussiert die Bibel, hat die besondere Mittelposition zwischen Himmel und Erde. Und darum macht es Sinn, dass Gott dann selber in Person Mensch geworden ist, in seinem ewigen Sohn. Unsere Natur angenommen hat und sie geheilt hat, dass wir gerade nicht in den natürlichen Leidenschaften, der natürlichen Leidenschaft einfach ausgeliefert sind, sondern mit seinem Geist neu erfüllt, immer mehr in das Wirkungsverhältnis mit Gott, mit ihm können treten. Ich habe sehr oft das mühsame Wort Wirkungsverhältnis gebraucht, weil das griechische Wort dafür ist Energie. Die Esoteriker haben es uns geklaut, aber die eigentliche, man kann das auch Energie nennen, energetisiert werden vor Gott. Damit ist eben nicht esoterisch gemeint, nicht irgendeine Aura oder so, sondern Gottes Wirksamkeit, Gottes persönliche Wirksamkeit, sein Heiliger Geist. Wir sollen also von Gott energetisiert werden, an seiner Natur Anteil nehmen und seine Herrlichkeit so weit weitervermitteln. Und so lassen wir jetzt einfach mal weiter in die nächsten Verse. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gottes Hauptmerkmal kann tatsächlich mit dem Wort Liebe bezeichnet werden, wie wir im ersten Lied auch gesungen haben. Gott ist Liebe. Und Johannes ja ausdrücklich so schreibt. Und endlich wird jetzt der lange Satz auch beendet. Gott hat uns, wo wir tot gewesen sind, durch und in der Übertretung mit Christus lebendig gemacht. Punkt. Jetzt ist der Satz fertig. Es ist also auch klar, dass das Lebendigmachen mit Christus passiert ist und nur in und mit ihm aufrechterhalten wird. Es ist Leben in und mit Christus. Das Wirkungsverhältnis muss immer aufrechterhalten werden. Und weil Jesus als Erstlingsfrucht lebendig gemacht worden ist, in seiner körperlichen Auferstehung, so auch wir. Und hat uns mit auferweckt, heißt es. Und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also weil Jesus als Haupt auferweckt worden ist und im Himmel thronend sitzt und regiert, so auch wir, sagte Paulus. Aber was meint er damit? Mindestens auf zwei Arten, möglicherweise noch mehr Arten, ich habe keine Ahnung. Also erstens, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, er ist gestorben, er ist auferstanden, ist in den Himmel erhöht worden. Er ist auch der Mensch par excellence. Der Pilatus sagt, siehe der Mensch. Sehr bewusst so formuliert. Er ist der Mensch par excellence. Daher ist die Menschheit in ihm, in Jesus sozusagen zusammengefasst, im Kern tatsächlich schon erlöst. Unsere Natur, eine von uns sozusagen, sitzt hoch erhoben, erhöht, unsterblich, verherrlicht auf dem Thron. Aber nicht nur das, nein, er ist unser Haupt. Wir sind lieb. Wir sind sozusagen mit ihm vereint. Und darum kann das, was von Jesus aus gesagt wird, auch von uns schon ausgesagt werden, in dieser Logik. Und zweitens, natürlich ist es auch unsere Zukunft. Unsere Bestimmung, so wie Jesus an seine Jünger gesagt hat und von ihnen dann auch weiterdenkt, zu uns gesagt wird, dass wir auf Thronen sitzen werden. Und damit ist natürlich kein Umsitzen gemeint, sondern es ist die überaus grosse Ehre gemeint, womit Gott uns beschenkt, oder die Ehre, an der wir teilhaben, die Ehre von Gott selber. Vers 7. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Es ist also unsere Zukunft in der kommenden Zeitalter. Und doch kann das jetzt schon als Tatsache so ausgesagt werden von Paulus. Ist ziemlich scharfer Spruch. Es ist schon passiert. Wie wenn ein Mächtiger, wir können uns einen Präsident oder einen König vorstellen, etwas beschließt. Und dann sagt mir auch so, das ist so eine Redensart, also im Englisch ist es häufig so, it is done. Ich habe es beschlossen. Es ist beschlossene Tatsache. Und natürlich muss das erst noch ausgeführt werden, was er gesagt hat. Aber er hat es beschlossen. Oder wie wenn Jesus dem Beamten von Kapernaum sagt, die Sohn lebt. Aber da erfahrt er erst zwei Tage später, dass sein Sohn wirklich lebt. Und doch hat Jesus im Anfang schon gesagt, der Sohn lebt. So sagt Paulus, wir sind mit auferweckt und sitzen mit Christus an himmlischen Ort. Es soll ewig in die kommenden Zeiten und Zeitalter dauern. Fix beschlossene, langfristige, nachhaltige Sache. Wenn etwas nachhaltig ist, ist es das. Unsere Verbindung zu Christus bleibt auf ewig bestehen und wird nur noch klarer und deutlicher. Und darum natürlich dann auch uns, die Frage an uns jetzt, wenn wir darum nicht schon so intensiv wie möglich die Verbindung mit ihm pflegen, weil er unser wahres Leben ist. In diesen ewigen Zeiten soll seine unermessliche Gnade an uns offenbar werden, weil, das ist der nächste Vers, aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und wir kommen schon aus einer Tradition, wo die Gnade betont, und zwar zu Recht, weil der Paulus tut es hier überdeutlich sagen. Es ist Gnade. Wir stehen auch in dieser Gnade, durch die Gnade, jetzt schon im Heil, als Ergebnis. Durch den Glauben. Glaube ist ein Beziehungswort. Es ist ja mehr als einfach nur ein Fürwahrhalten von einer Info, sondern es ist ein Vertrauensverhältnis zu Gott durch Jesus. Und auch das Vertrauen entspringt nicht in uns. Weil wenn Gott nicht gekommen wäre, hat er uns nicht gerufen, wie könnten wir das glauben? Darum ist es ein Geschenk. Nicht aus Werk. Damit niemand stolz sein kann, sich rühmen kann. Er hat dies oder jenes als Grundlage für seine Rettung gemacht. Auch wenn das noch so richtig und gut und wichtig ist. Gott hat alle unter den Glauben als Gnadengeschenk gestellt. Damit seine Gnade und Liebe zu uns Menschen offensichtlich wird. Und alle für die Rettung auf ewig dankbar sein müssen. Niemand kann sagen, ich habe das oder jenes schon gemacht und wegen dem bin ich gerettet oder wird ich gerettet. Und dann schließt er den Abschnitt auch ab mit dem letzten Vers, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind zwar nicht aus Werk gerettet, aber wir sind zu guten Werk gerettet. Ja, neu geschaffen, sagt der Paulus. Die Rettung Gottes ist eine neue Schöpfung. Aus der ersten Schöpfung ist uns geschenkt worden, überhaupt zu leben. Aus der zweiten Schöpfung wird uns geschenkt, das Leben gut zu führen. Und die Werke, von denen der Paulus da schreibt, sind nicht in erster Linie große Projekte oder Wundertaten oder irgendetwas Außergewöhnliches, sondern es ist das, was unser Handeln tagtäglich betrifft. Gott hat sie insofern vorbereitet, dass er weiß, was jeden Tag auf uns zukommt und uns durch seinen Geist hilft, im Vertrauen, in Demut, in Hoffnung, in Liebe, in Barmherzigkeit und Großzügigkeit, in Reinheit zu handeln. In diesen Werk sollen wir wandeln, heisst es da. Nicht einfach irgendeine Reise anfangen und dann auf dem Weg müde werden, sondern bis zum Ziel von der himmlischen Stadt, den Weg von den guten Werken zu gehen, die Reise zu vollenden. Ganz am Anfang redet ihr auch vom Wandeln. Und er heisst eben, in Übertretungen und Sünden sind wir gewandelt. Jetzt sollen wir in den guten Werk wandeln. Energetisiert, nicht vom Bösen, sondern vom Heiligen Geist. Das ist die neue Schöpfung. Das ist die Wiedergeburt. Was wir einmal gesehen sind, sind wir jetzt nicht mehr. Was wir jetzt sind, sind wir vorher noch nicht gesehen. Neues ist geworden. Und Gottes Schöpfung, die angefangen hat in Genesis 1, kommt erst mit Jesus zum wirklichen Ziel. Und wir stehen jetzt mitten in der Vollendung zwischen Anfang und Ziel, in der wir, wie die Israeliten in der Wüste, so leben sollen, als wären wir schon im verheißenen Land. Genau so, das schon vorwegnehmen und das ist unsere Berufung in Christus. So wie das der Paulus auch mit dem Wort von der neuen Schöpfung eigentlich ziemlich eindeutig macht. Wir halten kurz inne. Ich glaube, wir hören noch ein Lied. Und lassen Gott durch seinen Geist zu uns reden. Was es für uns persönlich jetzt gerade für Implikationen hat, wo Gottes Geist uns tut herausfordern, in den Werk zu wandeln, neu energetisiert, neu erfüllt mit seinem Geist.